Am rechten Ufer der Moldau, unweit des Nationaltheaters, steht das Gebäude des Prager Goethe-Instituts. Früher, zur Zeit des Kalten Krieges, war hier die Botschaft der DDR untergebracht, inklusive abhörsichere Stahlkammer im Dachgeschoss. Wenn die Architektur des Hauses bisweilen auch heute noch etwas abweisend wirkt, so entspricht dies doch längst nicht mehr seinem neuen Innenleben. Seit Beginn der 1990er Jahre versucht hier das Goethe-Institut, dem Prager Publikum, die Tore zur deutschen Sprache und Kultur zu öffnen. Mit jener historisch und geopolitisch begründeten Umsicht, deren wichtigstes Wesensmerkmal nicht nur der Kulturexport ist, sondern der Dialog. Seit Februar hat das Goethe-Institut mit Bertolt Franke einen neuen Direktor. Radio Prag hat ihn vors Mikrofon gebeten.
Heute am Mikrofon.
Gast im Studio ist heute Bertolt Franke. Er ist seit 1. Februar Direktor des Goethe-Instituts in Prag. Guten Tag, Herr Franke.
Guten Tag.
Ich würde Sie einfach mal zu Beginn nach Ihren ersten Eindrücken fragen. Sie sind jetzt schon einige Wochen hier, haben sich ja vorher auch schon umgesehen. Wie empfinden Sie jetzt Ihre neue Tätigkeit? Wie sehen Sie sich selbst in Prag?
Also erstmal habe ich mich gar nicht so viel in Prag gesehen, muss ich sagen, sondern ich bin viel gereist, weil ich nicht nur als Regionalleiter für Prag und Tschechien zuständig bin, sondern auch für eine Region, die beim Goethe-Institut Mittelosteuropa heißt. Da geht es neben Tschechien auch um die baltischen Länder, um Polen, Ungarn, die Slowakei, Slowenien. Und ich musste viel reisen, um mich dort erstmal bei den Kollegen auch zu zeigen. Jetzt ist der Frühling in Prag und ich bin von den Reisen zurück und ich bin zunächst mal wieder einmal völlig berührt von der Schönheit der Stadt. Und dann gibt es sehr, sehr viel zu tun. Ich lerne laufend Menschen kennen und ich lerne Kollegen kennen und ich bewege mich ein bisschen jetzt durch diese Szenerie hier, die hinter der Schönheit auch ganz viel Dynamik hat. Und dann versuche ich es auch ein bisschen mit der tschechischen Sprache. Also das sind sehr intensive Momente.
Können Sie vielleicht kurz Ihre Biografie skizzieren? Sie sind schon langjähriger Mitarbeiter des Goethe-Instituts. Wo haben Sie denn begonnen?
Erster Posten war 1991 in Warschau mit dem ersten Team, das nach Polen ging. Das waren ganz spannende, wilde Zeiten, die mich auch ein bisschen in Erinnerung wieder bewegen, wenn ich hierher komme jetzt. Dann war ich in Afrika, im Senegal, Mitte der 90er Jahre, dann München, wo unsere Zentrale des Goethe-Instituts ist, dann Stockholm, dann Paris, dann Brüssel und jetzt bin ich hier.
Wenn wir auf die Rolle Prags schauen. Sie haben gesagt, Sie waren ja auch ganz zu Beginn in Warschau. Polen ist ja auch ein Nachbarland Deutschlands. Vielleicht können Sie erklären, worin für Sie die Besonderheit der Tätigkeit in einem Nachbarland steckt oder ob es so eine Besonderheit überhaupt gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass einerseits diese geografische Nähe und meinetwegen auch die kulturelle Nähe natürlich ein Vorteil ist, aber andererseits vielleicht gibt es auch Nachteile, vielleicht gibt es auch gewisse Stereotypen, die Sie überwinden müssen, die es mit anderen Ländern nicht gibt. Wo liegt für Sie die spezielle Rolle der Tätigkeit für ein Goethe-Institut in einem Nachbarland?
Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, dass diese Kategorie der Nachbarschaft überhaupt unterschätzt wird. Je mehr man drüber nachdenkt, desto spannender wird das. Nachbarschaft ist nichts Unproblematisches. Nachbarschaft ist nicht unbedingt Gemeinschaft und Gemeinsamkeit, sondern das ist diese Nähe, die auch Differenz erzeugt. Nachbarn kennen sich oft viel schlechter, als sie selbst meinen, dass sie einander kennen. Nachbarn haben etwas Gemeinsames, aber das muss oft erst auch in gewisser Rivalität erworben werden. Denken Sie mal an die komplizierte Nachbarschaft der Deutschen und der Österreicher. Sie haben so viel gemeinsam und dann sagt man immer, was sie trennt, ist die gemeinsame Sprache. Diese Sprüche kennen Sie. Sigmund Freud hat die Kategorie mal genannt im Zusammenhang allerdings mit Antisemitismus. Der spricht vom Narzissmus der kleinen Differenz. Wenn die Differenz ganz groß ist, wenn wir uns in allem unterscheiden, dann haben wir es vielleicht leichter miteinander, als wenn wir feststellen, dass wir doch einiges miteinander gemeinsam haben. Wir möchten aber nicht miteinander verwechselt werden. Wir möchten auch nicht, dass der andere vielleicht irgendwas besser kann als wir. Also in diesen narzisstischen Größen liegt ein wichtiges kulturelles Potenzial. Dazu glaube ich noch etwas Politisches hinzuzufügen. Heute, nachdem wir vielleicht vor einigen Jahren sagten, die ganze Zukunft ökonomisch und politisch, die ist in den fernen Ländern, in China und in Indien zu gewinnen. Wir sehen heute etwas präziser, dass die europäische Nachbarschaft ein hohes Gut ist, das auch jedes Mal neu erworben werden muss und dass also eine Arbeit auch eines Goethe-Instituts in einem Nachbarland deswegen ganz große Privilegien hat.
Kommen wir auf die konkrete Tätigkeit des Goethe-Instituts zu sprechen. Ich habe, wenn ich mir Ihr Programm so ansehe, immer den Eindruck, dass es zwei große Linien gibt, ohne jetzt auch zu wissen, ob das auch bei Ihnen so thematisiert oder gesehen wird. Aber für mich stellt sich so dar, dass Sie einerseits die deutsche Kultur im Ausland verbreiten und andererseits aber auch einen speziellen Aspekt der deutschen Kultur, nämlich die deutsche Sprache. Ist das für Sie so eine gültige Unterscheidung, weil sich in letzter Zeit doch das Goethe-Institut auch sehr für Sprachkurse einsetzt in Prag und so weiter und andererseits aber auch ja, Kulturereignisse nach Prag und in andere Städte Tschechiens bringt. Wie sehen Sie da die Gewichtung?
Also das sind die klassischen Gebiete, in denen wir arbeiten. Unser Motto heißt Sprache.Kultur.Deutschland. Die Arbeit des Goethe-Instituts hat in den 50er und 60er Jahren angefangen in der Sprache. Da ging es vor allem darum, all denen, die Deutsch lernen wollten, Kurse anzubieten. Dann später auch mit denen zusammenzuarbeiten, die sich in den jeweiligen Gastländern für Deutsch einsetzen. Und dann in einem weiteren Schritt die Überlegung, dass wir mit unserer Kultur, mit dieser dynamischen deutschen Kulturszene in den Dialog mit anderen Ländern und deren Szenen treten wollen. Es ist ganz einfach. Deutschland ist ein global operierendes Land. Wir wollen überall unsere Industrieprodukte verkaufen. Wir präsentieren uns da auch ganz erfolgreich. Aber ich glaube, man kann das alles nicht ohne Freunde machen. Und Freunde zu gewinnen, dauerhaft Freunde zu gewinnen, das ist so die Idee. Mit Sprache und Kultur, mit auch durchaus einem selbstkritischen Blick auf das, was aus Deutschland kommt, das hat sich als ein Erfolgsrezept erwiesen.
Kommen wir vielleicht noch zu konkreten Programmschwerpunkten. Was planen Sie denn jetzt gerade, wenn Sie jetzt so einen Vorgeschmack geben sollten auf das, worauf sich unsere Hörerinnen und Hörer vorbereiten können, die in Prag leben, weil solche gibt es auch?
Also wir haben was ganz Schönes und was ganz Spannendes für dieses Frühjahr. Das kann ich besonders freudig bewerben, weil ich das gar nicht angefangen habe, sondern meine Vorgänger noch. Ende Mai, genauer gesagt am 23. Mai, eröffnen wir eine Ausstellung im Prager Rathaus mit der Stadt Prag zusammen. Und das ist eine ganz großartige symbolische Sache auch. Es ist zum ersten Mal, dass ein ganz besonders bedeutendes Manuskript, das aus Prag stammt, wieder zurückkommt in die tschechische Hauptstadt. Nämlich das Manuskript von Kafkas Prozess. Dieses Manuskript ist im Marbacher Literaturinstitut im Archiv. Wir machen eine Ausstellung mit originalen Teilen aus diesem Manuskript. Die kommen zum ersten Mal wieder hierher und machen gleichzeitig mit dieser Ausstellung, die für alle, die mit Kafka, aber auch mit moderner Literatur vielleicht etwas zu tun haben, sehr berührend sein wird, machen wir eine kleine Recherche auch in Form von anderen Aktionen zu Kafka nach dem Motto, ist Kafka jetzt hier nur noch, sagen wir mal, ein Emblem, ist das nur noch so eine Art gestrige Gestalt, eine Postkarte oder gibt es eine neue Leserschaft und eine neue Rezeption von Franz Kafka in Tschechien und in Prag? Das ist ein echtes Highlight.
Wenn ich mir Ihr Programm im Internet ansehe, dann sehe ich auch viele Verweise auf Regionen. Wie machen Sie das? Sie haben in Prag ein sehr schönes, großes Haus, in dem Sie auch Veranstaltungen anbieten können. Sie haben selbst angesprochen, die Ausstellung des Kafka-Manuskripts wird im Prager Rathaus stattfinden. Und ich glaube, es gibt aber schon auch die Bemühung, dezentraler zu sein und auch Kulturveranstaltungen in anderen tschechischen Städten zu präsentieren.
Absolut. Ich meine, Tschechien ist nicht so ein großes Land. Wir haben einige hochinteressante Kulturstädte. Zunächst mal ist die Aufgabe, auch das Haus in Prag zu öffnen. Das ist gar nicht so leicht. Das hat diese große Messingtür. Die kommt mir manchmal vor wie ein Tresor, wo man die Kombination kennen muss. Das heißt, wir tun auch gut, wenn wir mit guten Partnern beim Theaterfestival, beim jährlichen Filmfestival durch die Stadt gehen. Filmfestival ist ein Stichwort. Wir gehen auch mit unseren Filmen nach Brünn jedes Jahr. Wir haben eine intensive Vorbereitung im Moment laufen auf die Kulturhauptstadt Pilsen nächstes Jahr. Und das ist, denke ich, immer abhängig von Partnern und Interessen. Aber wir haben gerade mit diesen beiden genannten Städten enge Kooperationen. Wir haben Partnerbibliotheken und wir haben an vielen Stellen Freunde, die uns bitten, auch aus Prag rauszukommen. Wenn wir so viel Zeit und so viel Geld hätten, wie wir wollten, würden wir das sicherlich noch intensiver tun.
Ganz zum Schluss würde ich gerne auf die Kommunikationskanäle zu sprechen kommen, mit denen Sie ihre Veranstaltungen ankündigen können, mit denen sie versuchen, auch die Öffentlichkeit hier in Tschechien zu erreichen. Es gibt im Rahmen der Internetseite des Goethe-Instituts zum Beispiel auch so eine Plattform für eher ein jugendliches Publikum, Ja, du. Ja heißt ja auf Tschechisch ich und Ja, du ist so die Verknüpfung des Tschechischen und des Deutschen und des Ich und des Du. Sie treten auch auf sozialen Netzwerken auf. Sie sind jetzt schon lange dabei im Goethe-Institut. Wie nehmen Sie diese Veränderung wahr? Wie haben Sie früher und vielleicht an anderen Stellen Ihre Veranstaltungen beworben und wie machen Sie das jetzt und wie sehen Sie das?
Also das ist ein ganz spannender Prozess und man muss da absolut lernfähig bleiben, denn die Welt verändert sich. Die Generationen haben unterschiedliche Mediennutzungsverhalten und wir machen sicherlich mehr als früher im elektronischen Bereich. Früher genügte es, eine Postkarte zu verschicken oder schöne Drucksachen an einen Verteiler zu geben. Wenn Sie heute nicht mehr in Facebook sind oder in solchen sozialen Medien und wenn Sie nichts mehr tun auf Ihren Internetseiten als Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer anzukündigen, verlieren Sie systematisch Publikum. Ja, du ist ein gutes Beispiel. Wir wollen das für junge Nutzer machen, die gerade in dem Alter sind, wo sie auch vielleicht Fremdsprachen auswählen und vielleicht in dem Kontext mit Informationen aus dem deutschen und tschechischen Bereich zusammen da beeinflusst werden. Ich bin ein Mann meiner Generation, das heißt nicht mehr so richtig jung. Insofern muss ich mich da immer auch beraten bei den Jüngeren. Was ich feststelle allerdings ist, dass diese sozialen Medien, wie immer die heißen und was die machen, weniger wohl dazu geeignet sind, Inhalte zu transportieren, als die Gemeinschaften zu bilden. Also wenn Sie bei Facebook sind, wissen Sie, was im Goethe-Institut läuft. Das ersetzt aber nicht die Teilnahme an den Dingen, die wir dann dort tun. Und ich glaube, auch bei aller Euphorie für die digitalen Welten, am Ende kommt es immer auch noch darauf an, Menschen zusammenzubringen. Deshalb haben wir auch noch Häuser, die Goethe-Institute haben, dieses wunderbare Haus hier in Prag, wo Menschen sich treffen. Und das ist eindeutig in allen Evaluationen und Analysen. Am Ende zählt immer noch, dass Menschen einander begegnen mit allen Missverständnissen und Verständnismöglichkeiten. Und die digitalen Begegnungen haben einen anderen Charakter. Sie haben andere Reichweiten, sie haben andere Transportgeschwindigkeiten. Wir tun das eine, ohne das andere zu lassen und wissen, dass es am Ende auf die Menschen ankommt.
Wie haben Sie das aber früher gemacht zum Beispiel? Sie haben erwähnt, Sie waren auch in Afrika, da gab es wahrscheinlich ganz andere Voraussetzungen.
Also in Afrika hat man als erstes ein großes Banner über die Straße gezogen. Da musste man für, glaube ich, 20 französische Francs die Erlaubnis kaufen und dann wurden auf Leinwänden groß gepinselt, was am Abend los war. Und dann haben wir auch gelegentlich einen, auf Französisch heißt das Crieur Public, einen öffentlichen Ausrufer engagiert, der ist dann ums Haus gezogen und hat getrommelt und am Abend war die Bude voll, weil nämlich alle von ihm erfahren hatten, was es ab 19 Uhr im Goethe-Institut gibt.
Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind. Bertolt Franke vom Goethe-Institut Prag. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg für Ihre weiteren Jahre Ihrer Tätigkeit hier in Prag.
Danke.